Gestern war die Comic Invasion, die Comic Invasion. Wir berichteten in der letzten Sendung, hatten wir den Veranstalter, Marc Seestädt. Und es war sehr schön. Wie fandst du es?
Ich bin ja das erste Mal dort gewesen. Die beiden anderen Male war ich ja terminlich verhindert sozusagen. Ich war angenehm überrascht. Also die Atmosphäre war klasse. Und vor allen Dingen das ganze Ambiente. Mich hat es klar so an Kreuzberg in den 80ern oder 90ern erinnert. Vor allen Dingen, wie friedlich das dort zuging und überall gute Laune, gute Stimmung. Also ich fand es sehr unterhaltsam. Also war sehr, sehr angenehm. Ich war positiv überrascht. Weil im Vorfeld, je nachdem, auf wen man da hört oder wen man da Glauben schenken mag, hätte ja auch noch andersrum sein können. Also
es gibt ja heute, wir sitzen jetzt gerade am Sonntag nach der Comic-Invasion zusammen hier und jetzt tagt auch gerade noch die Comic-Messe und die Veranstalter fühlten sich... Ist schon vorbei. Und offenbar fühlten sich die Veranstalter ein wenig bedroht.
Schlitze treten, ja. Da kann man nicht die Gefühl bekommen. In Berlin kann es nur eine große Comic-Veranstaltung geben. Dabei sind die Schnittmengen relativ gering, finde ich. Also jetzt, nachdem ich mir selbst mal ein Bild machen konnte, vor allen Dingen die Comic Invasion spricht zum Teil auch ein wesentlich jüngeres Publikum an, weil auch sich, was den Comic-Bereich betrifft, für ganz andere Dinge interessiert.
Es sind zwei völlig unterschiedliche Veranstaltungen, würde ich sagen.
Ja, und deswegen finde ich es erstaunlich, dass da einige Herrschaften halt so einen Affentanz veranstalten, darum, welche Veranstaltung nun sich finanziert oder finanziert wird oder sich finanzieren lässt, oder dass da zum Teil halt auch dann mit gefakten Besucherzahlen und so argumentiert wird. Also ich finde das Ganze recht merkwürdig. Und mir persönlich ging es so, dass einem da zeitweise leider auch die Lust auf den Besuch der Veranstaltung vergehen kann. Weil ich finde es zum Teil auch etwas nervig, ins Internet zu gehen zum Beispiel. Und zuzusehen, wie da bestimmte Personen nichts Besseres zu tun haben, als, Behauptungen aufzustellen, die, soweit ich es zumindest beurteilen kann, zum Teil erstunken und erlogen sind oder maßlos übertrieben. So liegt natürlich im Sinne des Betrachters.
Da kann man sicherlich noch ein bisschen am PR-Stil arbeiten.
Was mir zum Beispiel sauer aufstößt, ist diese Karte zu spielen, hier den Ostteil gegen den Westteil der Stadt gegeneinander auszuspielen. Ich meine, die Schandmauer ist jetzt Gott sei Dank seit über 20 Jahren weg. Und man sollte eigentlich meinen, dass die Stadthälften inzwischen wirklich zusammengewachsen sind und dann drauf. Ja, wie soll ich sagen, so Behauptungen in den Raum zu stellen, in Friedrichshain das Abbruch und Schrott und in Charlottenburg ist Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich wohne selber mein Leben lang in Charlottenburg und finde es trotzdem nicht okay. Sowas gehört sich einfach nicht.
Um es nochmal ganz kurz zu erklären, es gibt halt diese Westberliner Messe, die Börse hieß bis vor ein paar Jahren. Und die Comic Invasion ist jetzt halt in Friedrichshain im Ostteil der Stadt.
Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass da halt auch auch andere Comic-Sammler oder Fans oder Interessierte eventuell mit hineingezogen werden und sich dann entscheiden müssen, so nach dem Motto, oh Gott, ich wohne im Westteil der Stadt oder ach Gott, ich wohne im Ostteil der Stadt, dann kann ich ja diese oder jene Veranstaltung eigentlich nicht besuchen oder so. Und halte ich für absoluten Mumpitz. Berlin ist nun mal eine Stadt, also bis 1920 war zum Beispiel Charlottenburg eine eigene Stadt für sich. Mhm.
Schöneberg, so ähnlich.
Ja, genau. Das alles 1920 erst eingemeindet worden. Also, und das eigentliche Ur-Berlin sozusagen, das wäre das, was heute der Bezirk Mitte ist. Also, und Berlin ist nun mal ähnlich, finde ich, wie der Ruhrpott aufgebaut mit mehreren Zentren oder Cities oder wie man es bezeichnen soll, oder Kiezen, die über die Stadt verteilt sind. Gibt in Steglitz die Schlossstraße, gibt in Charlottenburg den Kudamm und so gibt es halt zum Beispiel in Mitte eben auch den Alexanderplatz. Also die Stadt ist nun mal riesig groß und den idealen zentralen Veranstaltungsort zu finden, ist meiner Meinung nach so gut wie unmöglich, weil das ist nicht nur eine Kostenfrage, sondern auch eine Frage der Logistik. Die Räumlichkeiten müssten auch frei sein und verfügbar sein. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, auf welche Art Publikum man Wert legt. Also, und ich kann es nur nochmal sagen, das habe ich zumindest einem der Veranstalter ja schon letztes oder vorletztes Jahr gesagt, ich verstehe erstens das Problem nicht, warum man sich nicht besser absprechen kann, was die Termine betrifft, oder aber warum man nicht so ein bisschen sich absprechen kann oder also ideal fände ich wäre eine Art Kombination aus beiden Veranstaltungen, weil ich gebe zu, auf der Messe finde ich natürlich schön, weil manchmal etwas abfällig gesagt wird, die Altpapierhändler, sprich die ganzen Leute, Händler mit den Back-Issues, mit den alten Comic-Alben etc. etc. Ich liebe das, in diesen alten Kisten, in den alten Comics zu wühlen, die Suchliste abzuarbeiten. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mir auf der Invasion gestern gefehlt hat. Andererseits glaube ich, ist das auch nicht die Aufgabe der Invasion. Die Invasion ist ganz anders ausgerichtet. Da, das ist im Grunde genommen, hatte so mein Gefühl, ein Sammelpunkt, ein Hort von kreativen Köpfen, Künstlern, Kleinverlagen, ganz andere Atmosphäre. Aber wohlgemerkt, am perfektesten wäre tatsächlich beide Veranstaltungen meiner Meinung nach am selben Tag auf dem gleichen Gelände nebeneinander.
Da können wir von träumen, bestenfalls.
Ja, da, davon ist auszugehen. Also ich finde es nur, wo mir die Hutschnur hochgeht, ist dann halt, wenn also zum Beispiel, ich habe da im Internet so lustige Zahlenbeispiele gelesen, was die Besucherzahlen betraf, etc. etc. Das kann ich als Nicht-Veranstalter natürlich überhaupt nicht kontrollieren oder nachvollziehen, aber dass dann einfach so ein Raum geworfen wird, die Besucherzahlen der Konkurrenzveranstaltung, die tja, finde ich, eigentlich nicht ist, aber der anderen Veranstaltungen stimmen nicht und wer sagt denn, dass die genannten Zahlen der anderen Veranstaltungen in Ordnung sind? Also das ist irgendwie so, ja, so Kindergarten.
Ja, und vor allem, wenn man auf der Invasion ein paar Stunden zugebracht hat, hat man auch gesehen, dass da wirklich kontinuierlich Menschenmassen durchgelaufen sind. Das war heftig voll und sehr gut besucht.
Ja, das fand ich auch vollkommen faszinierend. Dass da ein Ständiges kommen und gehen war, also
auch ein Riesenvorteil natürlich, dass sie kostenlos sind und da wirklich einfach die Leute von der Straße reingelaufen sind natürlich.
Ja, aber gerade das finde ich von Vorteil, dadurch, dass diese Hemmschwelle entfällt, dass ich womöglich, und wenn es nur 50 Cent Eintritt kosten würde, es ist auf jeden Fall eine Hemmschwelle, zücke ich jetzt das Portemonnaie und gebe Geld für etwas aus, was mir womöglich nicht gefällt, so kann ich gratis rein, mich umsehen und wenn es mir gefällt, bleibe ich. Und wenn es mir nicht gefällt, verschwinde ich sofort. Und ich fand es, kann ich nur noch mal sagen, von der Atmosphäre her großartig. Einige Programmpunkte, wie eben erwähnt, halt so ein Back-Issue-Händler oder jemand mit altem Spielzeug oder so, Actionfiguren oder so, dann wäre die Invasion perfekt. Das sind aber wieder dann Sachen, die kann man halt auf der Messe dann sehen. Und darum bin ich halt der Meinung, eine Kombination wäre eigentlich die Ideallösung. Die wir leider nie erleben werden. Ne?
Ja, aber irgendwie passt das ja auch wieder zu Berlin. Ne? Hier gibt es immer so die unterschiedlichen Lager, die ihren eigenen Kram machen. Und
ja, also im Grunde genommen ist das vielleicht vergleichbar mit dem Flughafen hier, BER. Der wird ja auch nie fertig. Und genauso würde ich sagen, in der Tradition von BER kann man hier vielleicht auch die Comic Veranstaltungen sehen, die halt auch nie gemeinsam ein Ganzes bilden werden.
Ja, der letzte Podcast zur Messe hieß ja auch schon der Berliner Comic-Flughafen.
Ja, das stimmt.
Irgendwie sind wir da auch schon drauf gekommen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber wir werden es sehen. Wir werden es erleben, was da passiert. Jede Comic-Veranstaltung ist ein Gewinn. Ja, ist wieder Free Comic Book Day. Du hast hier den ganzen Stapel rumliegen?
Ja, also ein ganzer Stapel ist gut. Das ist etwa die Hälfte der Hefte, die diesmal zur Verteilung kommen. 60 Titel gibt es in diesem Jahr und also nochmal eine Steigerung zum Vorjahr. Letztes Jahr waren 52, das Jahr davor 48, glaube ich. Wird langsam etwas unübersichtlich und bereitet einigen Händlern auch Probleme von der Logistik her. Vor allen Dingen, auch wenn es free ist, also gratis abgegeben wird, die Händler müssen die Hefte ja trotzdem bezahlen. Und wenn die Auswahl an Titeln immer mehr wird, ergibt sich da natürlich irgendwann ein echtes Problem. Andererseits ist die Vielfalt natürlich unglaublich groß.
Ja, jetzt erzähl doch mal, was gibt's denn so dieses Jahr?
Naja, also die üblichen Verdächtigen hier, Bongo Comics.
Also die Simpsons.
Die Simpsons, genau. Bongo heißt ja der US-Verlag, der die Heftchen publiziert. Wieder mit schön, das ist das Schöne an den Bongo Heften, die Simpsons oder Futurama-Stories, die drin sind, haben in der Regel immer Bezug zum Comic-Shop oder zum Comic-Book-Guy oder Barts Heftchensammelei oder Comic-Book-Conventions. Also da ist immer ein schöner Bezug da und machen die also wirklich ordentlich. Da merkt man, die sind also mit Liebe zum Genre dabei. Dann von DC. New 52 One-Shot Futures End, die Nullnummer. Also One-Shot stimmt so nicht. Das ist die Vorgeschichte sozusagen. Der Prolog, den man benötigt, wenn dann eine Woche nach dem Free Comic Book Day die neue DC Weekly startet, New 52 Futures End. Das werden insgesamt 47 Ausgaben plus dieser Nullnummer und die Nullnummer liefert halt die Vorgeschichte, spielt in einer desaströsen Zukunft und Batman Beyond, beziehungsweise in Deutschland hieß die Figur ja Batman from the Future, oder die Serie, in der er auftauchte, Batman from the Future.
Ich fand den Titel immer schon so bescheuert, dass ich es nicht gucken wollte.
Ja, Warner Bros. Hat aus irgendeinem Grund gesagt damals, nicht nur etwa in Deutschland, sondern in ganz Europa, selbst in England, heißt Batman Beyond nicht Batman Beyond, sondern Batman of the Future. Also, kann es mir nicht erklären, wieso. Auf jeden Fall, und die Figur feiert jetzt ihren Erstauftritt innerhalb der New 52 Continuity. So, muss in der Zeit zurückreisen, um die Ereignisse, wie sie in der Free Comic Book Day Ausgabe geschildert werden, um die zu verhindern. Okay. Also klingt eigentlich ganz spannend. Vom Grundkonzept her muss man sich das vorstellen. Also ich habe das Heft gelesen und hatte so das Gefühl, hat ein bisschen was von dem Science-Fiction-Film hier 12 Monkeys, wo auch jemand in der Zeit zurückreist, sich dann aber nicht in dem Jahr ankommt, wo er eigentlich hin wollte. Ja. Sondern, oh Gott, wie war das? Zu früh? Nee, zu spät, genau. Und Ähnliches passiert halt auch hier drin. Man kann dem, der Serie eventuell auch vorwerfen, hier von wegen, der Grundplot wäre übernommen aus Marvels Age of Apocalypse, der letztes Jahr durch diverse Marvel-Serien lief. Aber die haben wiederum den Grundplot auch aus dem 12 Monkeys-Film oder aus Terminator übernommen. Also es ist im Grunde genommen nichts Neues. Das ist halt alter Wein in neuen Schläuchen.
Okay. So, was gibt's noch?
Von Marvel gibt's dann, klar, zum Kinofilm im Juli einen Guardians of the Galaxy-Comic.
Der mit dem Waschbär.
Genau, mit dem Waschbär. Und zusätzlich gibt es dann noch einen zweiten Marvel-Titel, wo Rocket Raccoon, so heißt die Figur, ein Einzelabenteuer erlebt. Wobei der dann tatsächlich mehr für jüngere Leser gedacht ist und ich fand ihn eigentlich unterhaltsamer.
Wann kommt denn der Film eigentlich?
Oh, wenn ich mich recht entsinne, Mitte Juli, glaube ich. Mitte Juli. Und es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, weil Marvel neuerdings die Angewohnheit hat, seine Kinofilme in Europa oder dem Rest der Welt 1 bis 2 Wochen früher starten zu lassen als in den USA. Mhm. Das hat dann auch zur Folge, dass Comic oder Magazin oder Buch-Tie-ins zum Film als Import erst bei uns hier zur Auslieferung kommen, wenn der Film schon 2 Wochen in Kinos läuft. Das ist ein bisschen komisch, aber naja. So, dann gibt es ganz schön mit 2 verschiedenen Covern von Fantagraphics ein Uncle Scrooge and Donald Duck Comic Book. mit einer Story, die zumindest in den USA also relativ selten ist. Also die Geschichte A Matter of Some Gravity ist, soweit ich informiert bin, damals in einer Serie, in einer Disney-Heftserie zum Abdruck gekommen, die also einen schlechten Vertrieb hatte. Also und nicht überall erhältlich war. Also das heißt, zumindest hier wirklich amerikanische Sammler eine schöne Sache. Hier in Deutschland sieht es natürlich so aus, durch die ganzen Ehapa-Werkausgaben, Dieter gibt dann Rosa komplett und so, ist das Heft vielleicht wegen der beiden neu gestalteten Cover sammelnswert oder erwerbenswert. Ja, was gibt's sonst noch? IDW erfreut uns mit einem One-Shot Transformers vs. G.I. Joe, okay, wo also die beiden Spielzeug Universen sozusagen aufeinander losgehen und das Ganze gezeichnet auch im Intel wirkt von der Kolorierung und vom Zeichenstil her wie ein Comic aus den 60ern.
Das ist ja cool.
Was haben wir dann noch? Von Image Comics gibt es hier Rise of the Magi von Paper Cuts, die auch viel so franco-belgische Sachen veröffentlichen, dann im, also die Alben werden dann leider meistens runtergeschrumpft, aber zumindest erscheinen sie in Amerika. Die veröffentlichen dann ein Free Comic Book Day Heft um die Mighty Morphin Power Rangers. Dann immer wieder ein Highlight, jedes Jahr aufs Neue zum Free Comic Book Day, der SpongeBob Comic, weil SpongeBob ist einfach großartig. Ich mag ja vor allen Dingen seinen tummen Kumpel Patrick, unser aller Vorbild, wenn man zu viele und zu lange Comics liest. Hello Kitty als One-Shot. Zu dem hier musste mich Christoph erst überreden. Zombie Tramp. Okay. Das ist praktisch das Walking Dead oder Zombie-Konzept. Übergestülpt über, ja, wie der Titel halt sagt, ein Flittchen. Sieht auch ziemlich deftig vom Zeichenstil aus, also die Mädels grundsätzlich alle mit Atombusen und leicht bekleidet, also Hatter M, Far From Wonder, der ist, bringt mich recht in Sinne, glaube ich, von Dark Horse, nee, nicht Dark Horse, Automatic Pictures Publishing, den konnte ich noch nicht lesen, aber das Artwork sieht wunderschön aus, Ipso Facto, so eine Art Action-Geschichte mit Science-Fiction-Einschlag, geht auch um Abtreibungskliniken in Amerika. Wohlgemerkt, ich konnte es noch nicht lesen. Also, das ist nur so ein grober Überblick. Ich habe halt so ein bisschen reingeblättert. Über von Kieran Gillen. Das spielt ja in so einer Parallelwelt, an der gegen Ende des Zweiten Weltkriegs die Nazis im letzten Moment doch noch den Übermenschen erschaffen konnten. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, in den DC-Comics hatte Superman seinen Auftritt während des Zweiten Weltkriegs, in den Marvel-Comics Captain America. So. Und in dieser Version halt sind dummerweise die Nazis diejenigen, die plötzlich einen Übermenschen am Wickel haben. Also es ist ein interessantes Konzept. Es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie Nazis verherrlicht werden oder irgendwie, sondern das ist im Grunde genommen wie eine deftige Action-Geschichte, die im Zweiten Weltkrieg spielt, die halt auf einer parallelen Zeitlinie spielt. Und das ist im Grunde genommen auch kein richtiger Comic, sondern das ist mehr so eine Art Begleitbuch. Das heißt Abbildungen aus den bisher erschienenen Heften bzw. Paperbacks und ergänzt durch viele Texte. Also für Sammler oder Leser von über auf jeden Fall ein Must-Have. Und was haben wir hier noch feinet? Gucken wir mal. Ja, von Dark Horse gibt's hier Project Black Sky. Dark Horse versucht sich ja immer wieder, leider relativ erfolglos, an eigenen Superhelden-Comics. Und in Black Sky bekommen wir halt die Abenteuer zu sehen, weitere Abenteuer von Captain Midnight. Also ich lese den regulären Captain Midnight recht gerne, weil der vermittelt einem so ein schönes altmodisches Superheldengefühl, so modern gezeichnet, aber die Abenteuer lesen sich halt schön altmodisch, so wie so Comics aus den 40ern oder 50ern.
So wie du Superman gern hättest heute.
Ja, ich will ja Superman nicht altmodisch haben. Ich möchte ihn nur ohne dümmliche Zauberrüstung und gerne wieder mit seiner Supporting Cast und Wir hatten das Thema ja schon mehrfach. Ich bin der Meinung, wenn ich jetzt in einen New 52 Superman-Comic gucke, habe ich immer das Gefühl, ich lese eine schlechte Elseworlds-Geschichte.
Ja, wir haben das Thema schon mal gestriffen.
Ja, ja, so einmal oder so. Ja, nee, also ich gehe ja mit der Meinung nicht alleine. Was weiß ich, das ist, man kann durchaus Superman auch modern erzählen und ihm trotzdem seine Supporting-Cast lassen und oder die Geschichten so gestalten, dass man die Figur trotzdem noch wiedererkennt. Aber weil wir gerade bei DC-Comics sind, von DC gibt es natürlich auch noch einen zweiten Titel, der dann wie jedes Jahr mehr für Kinder gedacht ist, nämlich Teen Titans Go.
So ganz cartoony.
Ja, genau, das ist so die Teen Titans in so einer Art Manga-Anime-Optik. Also ist Geschmackssache, mein Ding ist es nicht, aber die Kinder stehen total drauf.
Ich finde es auch schön.
Und ich gucke gerade mal Magic Wind, ja, Magic Winter heißt der. Ist ein Auszug aus einer Graphic Novel, die demnächst erscheint. Western. Sieht also wirklich hübsch aus. Ich hätte als erstes gedacht, das ist halt franco-belgisch.
Ja, sieht interessant aus.
Was haben wir hier noch Feines? Gucken wir mal, Buck Rogers. Gab es letztes Jahr schon mal von Hermes Press, dem Verlag, der die Buck Rogers Lizenz hat. Was ich an diesem Buck Rogers One-Shot, die ich ja so wunderschön finde, ist, nicht nur, dass ein kompletter alter Comicstrip, ein kompletter Zyklus nachgedruckt wird, sondern es finden sich auch noch reichlich Textseiten drin, Zeichner werden vorgestellt, teilweise Fotos von altem Merchandise zu Buck Rogers. Buck Rogers, die Figur ist ja älter als Flash Gordon. Das gerät ja leider immer wieder in Vergessenheit. Flash Gordon ist ja im Grunde genommen entstanden, weil Buck Rogers so erfolgreich war.
Ach so.
Und was ich wirklich klasse finde, ist, dass hinten in dem Heft dann halt auch ein bisschen Merchandise abgebildet wird. Auszüge hier vom Artwork aus Howard Chaykins jüngst erschienener Buck Rogers Version. Und also für Comic-Fans, die klassische Science-Fiction mögen oder Oldschool Science-Fiction, genau das Richtige. Hier haben wir Sketch 9, auch von Hermes Press, mit niedlichen Kätzchen, Wauwaus und Hühnern. WeWars von IDW. Frag mich bitte nicht, um was es da geht.
Um was geht's da?
Ich weiß es nicht. Also, die Auswahl ist gigantisch. Hier, die Schlümpfe in Englisch dann, wobei ich im letzten oder vorletzten Jahr schon am Rumrätseln war, ob das wirklich franco-belgische Sachen in englische Übersetzung sind, weil mir kamen die Strips, die da drin zur Veröffentlichung kamen, komplett neu vor. Nun bin ich nicht so der Schlumpf-Experte.
Nicht?
Nee, leider nicht, obwohl ich es gern wäre. Die Schlümpfe sind klasse. Ja, als Kind habe ich die Schlümpfe geliebt. Da waren die immer drin in, oh Gott, FF Extra, diesen Fix- und Foxy-Taschenbüchern oder in also Sonderalben von Fix und Foxy. Und dann hat ja irgendwann Carlsen angefangen, die Schlümpfe aufzulegen. Dann gab es jahrelang überhaupt keine Schlümpfe auf Deutsch und jetzt macht es ja ganz ausgezeichnet der Splitter Verlag, so eine Gesamtausgabe, die einfach großartig ist. Kann ich also jedem, der die Schlümpfe mag, nur wärmstens empfehlen.
Ich bin nur mit der Zeichentrickserie aufgewachsen und die hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen, was ja, die da von mir wollen irgendwie.
Ja, ne, weil die Schlumpf-Zeichentrickserie, klar, ist von Amis produziert und die sind ja bekanntermaßen meist Kulturbanausen und haben sich diverse Freiheiten erlaubt. Also da tauchen dann Schlümpfe drin auf, die es in den Comics ja nicht gab. Bei der deutschen Synchronisation wurden dann, was ich auch nicht verstehe, nicht die Namen aus den Comics übernommen, sondern also der Oberschlumpf heißt dann in der Cartoonshow Papa Schlumpf. Was ich ziemlich bescheuert finde.
Wie heißt er denn im Original?
Ja, Oberschlumpf.
Oberschlumpf?
Ja. Okay. Ist der Oberschlumpf. Ist doch schlumpfig.
Okay.
Auch Kinder, ihr eigener Top-Shelf Kids Club. Halt kindgerechten Comics, an denen aber auch Erwachsene ihren Spaß haben können.
Ja, das sieht auch hübsch aus.
Sherwood, Texas. Eine Art Abenteuergeschichte. Wobei bei dem Cover dachte ich zuerst hier ich sehe hier, das ist hier Renegade oder irgend so ein Kram. Valiant, da gibt es dann mehrere Titel. Valiant Universe zum Beispiel, schön als Einstiegslektüre gedacht, wenn man sich für die Valiant-Figuren interessiert. Mhm. Fuba, halt Zombie-Konzept übergestülpt über, also in dem Fall über bestimmte Politiker. Mhm. So, dann gibt's vom Overstreet, das sind ja die den US-Preiskatalog jedes Jahr neu veröffentlichen. Und ich finde deren Free Comic Book Day Heft immer hochinformativ, weil das gibt man gern an Kunden, die anfangen mit dem Sammeln von US-Comics. Weil in der Regel finden sich da so Auszüge aus dem Preisguide drin, Tipps, was man beim Sammeln beachten muss. Oder in diesem Jahr haben sie zum Beispiel auch Artikel drin zu Batmans 75. Geburtstag und zu der Herkunft vom Winter Soldier, dieser Figur aus den Captain America Comics, der ja jetzt auch im zweiten Captain America Kinofilm eine wichtige Rolle spielt. Ja, und dann hier, das betrifft uns in Deutschland weniger, halb's die Comic Book Legal Defend Fund. Das sind Comics, die sich mit, wie soll ich sagen, mit Zensur beschäftigen, also dieser Fund sammelt Geld eigentlich ein, um Comicshops zu unterstützen oder deren Besitzer, die Ärger kriegen und vor Gericht gezerrt werden, weil sie Minderjährigen dann angeblich Pornografie verkauft haben oder irgendwann. Also die Amerikaner sind ja in der Hinsicht etwas eigen. Brutalitäten und dürfen alle gezeigt werden, aber wenn irgendwo ein Nippel ins Bild kommt, ist es sofort Porno. Dieser Fund wird halt unterstützt von den Verlagen Dark Horse Comics, DC, Image, Boom und IDW. Also Marvel komischerweise hält sich da komplett heraus. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und die Comics, die hier drin sind, auch wenn sie nur in zum Teil nur in Schwarz-Weiß und zum Teil in Farbe, beschäftigen sich alle mit dem Thema Zensur. Also ist auf jeden Fall inhaltlich eins der interessantesten Hefte. Mhm. Showa, A History of Japan gibt's denn hier noch. Ich bin leider kein Manga-Experte. Beschäftigt sich halt, sieht grafisch wirklich sehr interessant aus. Mhm. Beschäftigt sich halt mit Manga. Und hier hat ja Quizzi diese lustige Aktion gestartet, welcher Comic wird sich besser verschenken lassen. Hip-Hop Family Tree zum Free Comic Book Day. Das ist ein Auszug aus der Graphic Novel, die es auch bei uns im Laden zu kaufen gibt, über Hip-Hop-Comics. So, und Quizzi macht ja da, kann man auf unserem Blog jetzt lesen, da diesen heißen Wettbewerb, welcher Comic wird sich wird nachgefragter sein der DC-Titel oder der Hip-Hop.
Wird halt verlinkt auf unserer Seite, könnt ihr euch durchlesen.
Und den DC-Titel, den haben wir deswegen ausgewählt, weil in der Regel jedes Jahr der Haupt-DC-Titel, diesmal also dieser Futures End, und die Simpsons. Oder manchmal halt auch so etwas ausgefallene Sachen wie dieser Hip-Hop-Comic. Das sind in der Regel immer die meist nachgefragtesten Comics. Ja. Okay. Also ich werde dann kurz nach dem Free Comic Book Day auch wieder so eine Top-10-Liste auf den Blog stellen, welche Hefte die nachgefragtesten waren.
Wann ist denn der? Der ist jetzt am Wochenende, ne?
Der ist jetzt am kommenden Samstag, 3. Mai. Der Unfug ist ab 11 Uhr geöffnet. Und wir hatten ja auch eine Button-Aktion mit so einem Bart Simpson auf dem Button. Wer mit dem Button am Revier kommt, am T-Shirt oder whatever, der bekommt halt auch 20% Rabatt auf alle US-Back-Issues, die er bei uns erwirbt. Gilt nur an diesem Tag. Also das heißt, wer mit dem Button bewaffnet kommt, kann halt super Preise bei uns auch Comic Books nachkaufen, die ihm vielleicht noch fehlen.
Und gilt dann natürlich auch nur in der Torstraße, ne?
Genau, nur in der Torstraße, nur die Filiale in der Torstraße, weil da halt unser Importbereich konzentriert ist, beteiligt sich dran. Free Comic Book Days, Blödsinn, der Free Comic Book Day wird allerdings auch dies Jahr wieder von Kollegen auch bei Black Dog Comics in Prenzlauer Berg mit abgehalten. Also die beteiligen sich mit an der Aktion. Wobei ich die Modalitäten nicht kenne, wie viele Hefte man da auf Nachfrage bekommt. Bei uns, wir werden wahrscheinlich wie im letzten Jahr anfangs pro Kunde 5 Wunschhefte herausgeben und dann im Laufe des Tages entscheiden, je nachdem, welche Titel rausgegangen sind oder in welchen Mengen die Sachen auch rausgehen, das dann reduzieren auf 3. Also letztes Jahr haben wir nach, glaube ich, 2 oder 3 Stunden das reduzieren müssen auf 3 Hefte pro Nase. Mhm. Also zu Anfang ist natürlich die Chance auch am größten, dass man seine Wunschhefte bekommen kann.
Und ihr müsst die Hefte alle kaufen und ja, genau. Das heißt, ihr freut euch, wenn trotzdem was gekauft wird.
Oh ja, das nennt sich zwar Free Comic Book Day, aber tatsächlich sieht es halt so aus, die Verlage drucken die Sachen und geben die zum Selbstkostenpreis an den Vertrieb. Und der Vertrieb wiederum gibt die wiederum zum Selbstkostenpreis an die Comic-Shops. Das heißt also, wir müssen dafür schon bezahlen. Nicht so viel wie für reguläre Comics, aber wenn man da mehrere tausend Hefte bestellt, das kostet natürlich schon ganz schön. Aber das ist eine spaßige, tolle Aktion und vor allen Dingen führt das auch dazu, dass zum Teil auch Kunden in den Laden kommen, in den Unfug kommen, die sozusagen jungfräulich sind, was Comics betrifft, die also den Laden zum ersten Mal betreten. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn der eine oder andere dann aus dem regulären Angebot Sachen bei uns kaufen würde. Klar.
Hast du noch einen Kaffee für mich? Hast du noch irgendwelche News für uns oder was geht so ab gerade?
In diesem Jahr feiert DC Comics Batmans 75. Geburtstag und wie schon im letzten Jahr zu Supermans 75. Haben die sich nicht lumpen lassen und haben in Zusammenarbeit mit Warner Brothers, wir hören ja, zusammen ist ja derselbe Laden, nicht nur einen wie bei Supi, sondern gleich 2 Geburtstagsvideos produzieren lassen. Die kann man seit einiger Zeit auch bei uns auf dem Blog sich angucken. Der eine Clip ist ein ca. 3-minütiger Video, eine Adaption einer klassischen Golden Age Batman Story aus Batman Nummer 1, also vom Frühjahr 1940, und zwar Batman im Kampf mit Hugo Strange. Ist wirklich klasse gemacht, vor allen Dingen Batman sieht tatsächlich aus, wie er halt in seinen Anfangsjahren aussah.
Mit den langen Öhrchen.
Ja, lange Ohren und kurze lilafarbene Handschuhe und so weiter und so fort. Wirklich klasse gemacht.
Be careful, you fool! I need every drop of her precious blood for my experiment. Now take her inside. I'm nearly ready for... Wait! What's that sound?
Kurz darauf folgte noch ein zweiter Video, in dem es Batman Beyond zu sehen, das heißt also der Batman of the Future, in der Batcave, und ich will nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall wimmelt es in diesem Video, obwohl er nur knapp etwas über eine Minute geht, glaube ich, wimmelt es nur so vor Anspielungen oder optischen Referenzen zu 75 Jahren Batman-Historie.
Mr. Wayne!
Terry, you're hurt.
Just groggy.
Who did this?
It was me.
Wirklich klasse gemacht. Sollten sich also Fans, also nicht nur Batman-Fans, unbedingt mal ansehen. Gibt es halt bei uns auf dem Blog zu gucken oder auf YouTube.
Ja, was gibt es noch so? Was News?
Naja, nicht so schön für Star Wars-Fans. Ich bin ja auch Star Wars-Fan seit, ja, im Grunde genommen seit
1823.
Ja, so ungefähr. Also seitdem ich als Schüler damals in der Bravo anno 1977 die ersten Artikel zu dem Film gesehen habe mit Fotos und so, und wo ich dachte, oh wow, die Bravo hat Star Wars ja damals verglichen mit einem Mischmasch aus Tarzan, Prinz Eisenherz und Superman, und da dachte ich mir, Herrgott nochmal, das muss ich sehen. Ne? So, auf jeden Fall.
Sag nochmal kurz, wie oft hast du den ersten Film im Kino hier gesehen in Berlin?
Krieg der Sterne, bei der Erstaufführung lief der hier, oh Gott, 9 oder 10 Monate, nonstop in 5 Vorstellungen täglich, auf der größten Leinwand Europas. damals noch und hab mir das vom Taschengeld abgespart und war 17 Mal in dieser Zeit drin. Aber insgesamt bringe ich es bei Star Wars Episode 4, Gott, auf, ich glaube, 45, inzwischen im Laufe der Jahre, inklusive Special Editions, Wiederaufführungen und so weiter und so fort, 45 Mal im Kino. Wird nur noch getoppt von Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Da komme ich auf 47 oder 48 Mal. Ich habe auch noch alle Eintrittskarten, kann es also belegen. Ja, also gerade die Episoden 4 und 5 sind so ziemlich das Geilste, was es gibt in Richtung Star Wars.
Ja, und nun wird dieses Vermächtnis angetastet.
Disney plant ja nun nicht nur neue Star Wars Filme, also die drehen ja bereits seit, ich glaube, März oder so in Marokko an Episode 7.
Ja, hast du gesehen, da gab es irgendwie so ein Foto, so ein angebliches, wo so ein riesen Betonklotz irgendwie zu sehen war, was dann Gerüchten zufolge so ein Walker-Fuß sein sollte.
Ja, das Foto habe ich gesehen. Ja, aber das kann natürlich auch Ablenkungsmanöver sein oder so. Also wohlgemerkt, Disney hat ja bis zum Schluss steif und fest behauptet, dass die Dreharbeiten erst im Mai in England starten würden. Mhm. Und dann irgendwann stellte sich heraus, April, die Dreharbeiten laufen schon längst und zwar in Marokko. Und Marokko hält her für die Tatooine-Szenen, die es offensichtlich wieder geben wird, weil die haben aufgrund wohl der politisch instabilen Lage in Tunesien, so habe ich es irgendwo gelesen, wohl darauf verzichtet, am Originaldrehort in Tunesien zu drehen, wo die Sets hier von Luke Skywalkers Heimatfarm sozusagen, die existieren ja zum Teil noch, zwar in erbärmlichem Zustand, aber sie sind halt noch vorhanden. Stattdessen baut man offensichtlich lieber in Marokko alles nochmal neu. Nee, aber um drauf zurückzukommen, der Disney-Konzern hat jetzt kürzlich auf einer großen amerikanischen Comic-Book-Convention angekündigt, dass definitiv mit dem Erscheinen von Episode 7 in den Kinos alle sogenannten Expanded Universe Stories null und nichtig sind. Also die waren ja zum Teil sowieso widersprüchlich. Also Expanded Universe, muss ich dazu sagen, bedeutet all die zahllosen Comic-Geschichten, die in den letzten über 20 Jahren von Dark Horse Comics veröffentlicht wurden. Storylines aus den Computerspielen, aus den Romanen, also selbst Romanreihen, die auf die New York Times Bestsellerliste geschafft haben oder so, die werden von Disney jetzt für null und nichtig erklärt. Im Grunde genommen, ich vergleiche das gerne mit, wenn bei DC wären das Elseworlds-Stories, aber bei Marvel halt What-If-Szenarien.
Aber waren das denn vorher offizieller Kanon?
Ja. Oder? Also der Großteil, nicht alle. Es gab vereinzelt immer wieder Geschichten, da befand sich dann der Hinweis, gehört nicht zum offiziellen Kanon oder so. Oder in einigen der Dark Horse Comic-Reihen oder auch in einigen der Romane, die habe ich nebenan stehen, wird dann darauf hingewiesen, wo in der offiziellen Kanon, in der Timeline der Roman einzuordnen ist. So auf jeden Fall, und Disney hat jetzt gesagt, April, alles null und nichtig. Es ist natürlich übel für all die Fans, zum Teil auch Star Wars Cosplayers oder so, die in Kostümen dieser neu kreierten Figuren gern herumlaufen auf Conventions und so weiter und so fort. Das mag für einen Außenstehenden vielleicht merkwürdig klingen, weil die Bücher sind ja erschienen, die Comics habe ich nebenan auch im Regal stehen. Da dürfte der eigentlich keine Rolle spielen, ob das nun offizieller Kanon ist oder nicht, aber ich fand das immer schön, wenn ich bestimmte Bücher oder Comics gelesen habe, fand ich das schön, das Gefühl zu wissen, kann Einfluss haben auf eventuell spätere Filme, die noch kommen oder auf Fernsehserien oder nimmt direkt Bezug oder greift Story-Handlungsfäden aus den Filmen auf. So wie ich die Ankündigung verstanden habe, wird das wohl künftig so aussehen, dass in dieser neuen Fernsehserie Star Wars Rebels, wie auch in den Episoden 7, 8 und 9, wie auch in den zusätzlichen Star-Wars-Kinofilmen wie Adventures of Young Han Solo, also mir dreht sich jetzt schon der Magen um, haben sie gesagt, nehmen sie sich durchaus die Freiheit, eventuell Figuren aus diesen Comics, die jetzt nicht mehr offizieller Kanon sind, oder nicht nur Comics, auch Computerspiele, Bücher etc., eventuell Figuren oder Szenarien herauszunehmen, um die dann filmisch umzusetzen. Also die benutzen das weiterhin als Quelle, aber es ist halt nicht mehr offizielle Story, Bestandteil der offiziellen Storyline. Und ich hatte mich, als die Meldung raus war, so auf einigen US-Message-Boards mal so umgeschaut und die Fans sind alles andere als begeistert. Also die schwanken so zwischen Fassungslosigkeit bis Entsetzen. Was ich natürlich besonders lustig fand, einige haben es ja verglichen mit dem, was DC Comics mit seinem New 52-Start gemacht hat. So nach dem Motto, DC zerstört sein klassisches Universum mit New 52. Jetzt zerstört Disney sozusagen das Star Wars-Fan-Universum, in dem sie hier das Expanded Universe für null und nichtig erklären. Ist schade, aber Geld regiert die Welt und ist halt der Lauf der Dinge. Ich meine, und Disney kann sich sicher sein, dass die Fans trotzdem wie die Bekloppten ins Kino stürmen werden, wenn neue Star Wars Filme kommen. Also da werde ich nicht anders sein. Ich werde auch voller Neugierde ins Kino kommen. Andererseits
aber vielleicht nur 30 Mal diesmal.
Ja, eher vielleicht nur dreimal, weil ich bin noch, dazu bin ich noch zu abgegessen von den grottigen Episoden 1, 2 und 3. Also der einzige Film, bin ich der Meinung, der halbwegs ans Niveau der klassischen Star Wars Filme 4, 5 und 6 rankommt, ist die Episode 3. Da haben sie das Gott sei Dank noch geschafft, die Kurve so ein bisschen zu kriegen, optisch, storymäßig und so weiter. Andererseits bin ich ja auch nach wie vor der Meinung, war ein Fehler von George Lucas, da seinen Kopf durchzusetzen und partout Drehbuch und Regie und so alles im Alleingang zu machen. Episode 5 zum Beispiel gilt unter Fans ja auch deswegen als bester Film der Reihe, weil Lucas zum Beispiel zwar den Plot geliefert hat, aber das Drehbuch, die Dialoge, die stammen von erfahrenen oder zum Teil Oscar-prämierten Drehbuchautoren oder Romanautoren.
Tja, naja, gut. Sonst ist wahrscheinlich noch nichts durchgesickert über die Filme oder so, ne?
Naja, bisher haben sich die Fans halt den Kopf zerbrochen, welche der Figuren aus den Fortsetzungsromanen, die es gibt, die alle auf die New York Times-Liste geschafft hatten, von Autor Timothy Zahn, welche der Figuren dort in den neuen Film auftauchen werden, aber das ist jetzt natürlich komplett vom Tisch, weil im Grunde genommen alle Geschichten, die wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten zu lesen bekommen haben, die nach Return of the Jedi angesiedelt waren, hat Disney für null und nichtig erklärt. Also,
ja, gibt's noch irgendwas?
Ich überlege gerade.
Es gab so verschiedene Trailer. Ein Sin City Trailer gab's neulich. Sin City 2. Was gab es denn da noch? Da war da noch irgendwas.
Ja, das war für mich ja, als ich mir die 300-Fortsetzung im Kino angeschaut habe, für mich der Übergau. Da liefen im Kino, oh Gott, 6 Trailer vor dem Film. 6 Kinotrailer nonstop. Und bis auf einen, soweit ich mich erinnere, waren alle für Comic-Adaptionen. Und alle waren von Marvel. Ich kann mich erinnern, die ersten 2-3 Trailer dachte ich noch, ey, klasse, bringt eine richtige Stimmung jetzt für den Kinofilm. So, nach dem dritten Trailer war ich dann so weit, dass ich mir gesagt habe, um Gottes Willen, noch ein Comic-Trailer und dann wieder von Marvel und ich fange an, auf die Leinwand zu kotzen. Und genauso war es dann auch. Also nicht, dass ich gekotzt hätte, aber ich habe es ja auch an den Reaktionen im Publikum gemerkt, so leises Aufstöhnen oder ach, nicht schon wieder. Ich bin der Meinung, Marvel übertreibt es da so ein bisschen es sind ja nicht nur Marvel Studios, die 2 Filme pro Jahr oder so in die Kinos bringen. Dann hat die Fox ja noch Verfilmungsrechte und Sony hat Verfilmungsrechte, so, und die kommen auch alle jeweils mit einem Film pro Jahr, sodass wir hier mit 4 oder 5 Marvel-Comic-Filmen pro Jahr rechnen müssen. Das setzt irgendwann einen Übermüdungseffekt beim Zuschauer ein. Vor allen Dingen Comic-Verfilmungen, Marvel macht ja nichts anderes als Superhelden. Marvel macht ja nun mal nur Superhelden, was weiß ich, aber so ein Film wie Red, diese herrliche Agentenparodie, oder Jonah Hex, Western, was weiß ich, das sind andere Genres und die wenigsten wissen, dass es sich dabei auch um Comic-Verfilmungen handelt, aber eben um Verfilmungen von DC oder Sin City oder jetzt im Sommer dann die Fortsetzung Sin City 2 von Dark Horse Comics, auch Comic-Verfilmungen. Ich bin mir relativ sicher, das wird nicht mehr lange dauern und dann werden die ständigen Superheldenverfilmungen im Kino dem Publikum zu viel und werden anfangen, in Reihe zu floppen.
wirkt so ein bisschen so, als ob jetzt Comic-Verfilmung ist immer synonym für Superhelden-Verfilmung, ne?
Ja, so wie, auch das fällt mir halt, wenn ich im Kino bin, auf, dass wenn dann Superheldenfilm ist und Publikum, bevor der Film anfängt, wälzt sich so ein bisschen, dass dann tatsächlich die Meinung vorherrscht, naja, wenn es ein Superheldenfilm ist, dann muss der von Marvel sein. Also Batman, Dark Knight, selbstverständlich ein Marvel-Film. Also da hat Marvel also wirklich über Jahre hinweg sein Werbebudget wirklich perfekt eingesetzt und dafür gesorgt, dass sich in den Köpfen der Zuschauer, die normalerweise keine Comics lesen, tatsächlich festgelegt hat, dass Marvel synonym ist mit Superhelden. Mhm.
Ja, vor 10, 15 Jahren war es genau andersrum, ne?
Ja, stimmt. Wenn du da jemanden auf der Straße gefragt hättest, der keine Comics liest, welche Superhelden ihm einfallen, dann hätte er ihn hier Superman oder Batman genannt oder in den USA noch Wonder Woman und vielleicht den Hulk, weil die über Jahre hinweg erfolgreiche Fernsehshows hatten. Jetzt, also im Grunde genommen ist es ja gut, wenn Comics dadurch auch einer breiten Öffentlichkeit so ein bisschen ins Bewusstsein rücken. Ich finde es nur schade, wenn viele jetzt denken, eine Comic-Verfilmung muss immer was mit Superhelden sein. Ja. Dem ist eben nicht so. Ja. Ich meine, es gibt auch franco-belgische Comics, die verfilmt worden sind, die hier dann in Deutschland im Kino leider so ein bisschen untergehen oder gar nicht erst ins Kino kommen, sondern gleich auf DVD oder Blu-ray erscheinen. Ja.
Gab es da in letzter Zeit irgendwas Sehenswertes?
Oh Gott, also zwei Filme, die mir sehr gefallen haben, waren die Adaption von 13, dieser Agentenserie. Das wird gerne immer als die französische Antwort auf den britischen James Bond gesehen. Und die filmische Umsetzung fand ich großartig. Ich habe die Blu-rays mir gekauft. Die haben auch noch tonnenweise schöne Extras. Sehr unterhaltsam. Wobei es da auch noch eine Fernsehserie gibt oder gab, die war damals sehr koproduziert zwischen französischem Fernsehen, ich glaube, dem italienischen Fernsehen und in Deutschland hatte sich ProSieben beteiligt. Und ProSieben hat dann intelligenterweise die Serie, ich glaube, im Sonntagvormittagsprogramm versendet, anstatt die abends zur Primetime zu senden. Wobei, ich habe nicht eine Episode der Fernsehserie gesehen. Ich kann also die Qualität oder die inhaltliche Umsetzung nicht beurteilen.
Okay. Ja.
Tsunami gab's. Ich glaube, im letzten Jahr in Frankreich, oder vorletzten Jahr in Frankreich in den Kinos. Und da war, und zwar wirklich mit Schauspielern, und der Masopulami war eine Computeranimation. Der lief meines Wissens nach in Deutschland nicht in den Kinos, leider, muss ich sagen. Der Film muss ziemlich klamaukig ausgefallen sein. Er kann das nur anhand von Ausschnitten und Kinotrailern und so beurteilen.
Klingt jetzt so ein bisschen so nach dieser Clever- und Smart-Verfilmung, die irgendwie auch so.
Die kenne ich leider oder Gott sei Dank nicht. Also ich bin mir da nicht so sicher, da gehen die Meinungen hoch auseinander. Ich bin bekennender Clever- und Smart-Fan, aber den Kinofilm habe ich leider nie gesehen. Ich kenne halt auch nicht die Zeichentrickserie. Mick Tengi zum Beispiel, hier diese Fliegergeschichte gibt es auch, hat in 60er Jahren eine Fernsehserie, da habe ich mir auf YouTube neulich, ich verstehe nicht ein Wort Französisch, aber die kann man sich im französischen Originalton auf YouTube ansehen, das sind so 20 Minuten, die angeblich Ende der 60er Jahre auch in der ARD liefen, im Vorabendprogramm. Also dafür bin ich wahrscheinlich dann doch nicht alt genug, um mich daran noch zu erinnern. Aber ich habe mir auf YouTube dann tatsächlich zwei Folgen davon mal angesehen und war erstaunt, wie, auch wenn ich nicht ein Wort verstanden habe, aber rein von der optischen Umsetzung, die Ähnlichkeit der Schauspieler mit den Charakteren und so weiter, wie erstaunlich nah die an den Comicvorlagen waren. Und da gab es dann vor einigen Jahren halt auch eine Kinofilmumsetzung, wo im letzten Moment, wenn ich jetzt richtig im Gedächtnis habe, der Titel wieder zurückgezogen wurde, weil ich habe den Film dann gesehen und habe eigentlich nur noch Spurenelemente der Comicvorlage drin entdecken können. Das war im Grunde genommen Action-Krawall-Film, der im Fliegerstaffel-Milieu spielte, aber das hatte nichts mehr mit der Comicvorlage gemeinsam. Mhm. Also gut, es gibt mehr Comic-Verfilmungen, die nichts mit Superhelden zu tun haben.
Denen sieht man es dann halt nicht an, dass es vom Comic kommt, ne? Oder zumindest bei Superhelden, du siehst halt Leute in komischen Kostümen und weißt sofort, ja, das muss aus dem Comic sein.
Ja, naja, oder gibt die andere Möglichkeit, zum Beispiel hier der Autor Marc Millar, der hat es ja in den letzten Jahren drauf, der startet am laufenden Meter neue Miniserien. Und meistens, wenn das erste Heft erscheint, kurz da nach oder kurz davor, so in dem Dreh ums Erscheinen des ersten Heftes herum, verkündet er dann stolz, er hat die Verfilmungsrechte wieder an irgendein Hollywood-Studio verkauft. Und da kann in den letzten Jahren natürlich schon so der Eindruck entstehen, zumal dann die Folgehefte auch auf sich warten lassen. Also ich habe nebenan in meinen Comic-Kisten mindestens zwei Serien noch herumliegen, die der gute Mann einfach nicht fertiggestellt hat, weil er angeblich so wenig Zeit hat. Er hat inzwischen so ein bisschen den Ruf weg, von wegen, dass die Sachen, die er als Comic-Miniserie startet, im Grunde genommen nichts anderes sind als verkappte Drehbücher. Also er startet die Serien, damit er sie anschließend mit reichlich Profit an irgendein Hollywood-Studio verhökern kann.
Tja, naja, ist ja auch ein Geschäftsmodell.
Ja, aber ich finde es schäbig den Lesern gegenüber, die dann zum Teil eine halbe Ewigkeit drauf warten müssen, dass die Comicvorlage mal erscheint. Also geht in der ähnliche Richtung wie zum Beispiel die 300-Fortsetzung, die angeblich laut Abspann und laut offiziellen Warner Brothers Pressetext auf der Graphic Novel Xerxes basiert von Frank Miller. Mhm. Eine Graphic Novel mit dem Titel Xerxes existiert aber nicht. Mhm. Die Graphic Novel 300, auf dem der Originalfilm basiert, ist nichts anderes als ein Nachdruck der fünfteiligen Miniserie. So, und Xerxes war der Arbeitstitel der 300-Fortsetzung, die als Fünfteiler geplant war. So, und Frank Miller hat bis 2011 sage und schreibe die ersten zwei von insgesamt fünf Heften fertiggestellt. Der Rest existiert überhaupt nicht. Von daher, auch deswegen fand ich das total faszinierend, die Verfilmung eines Comics zu sehen, von dem drei Fünftel überhaupt noch nicht vorhanden sind.
Okay, na gut. Dann wären jetzt die letzten Teile die Comics zum Film.
Ja, weiß der Geier, wann die erscheinen werden, weil der Witz ist ja auch, Frank Miller soll angeblich geäußert haben, er bemüht sich, die irgendwann, also er hat sich da nicht festlegen lassen, noch nachzuliefern. Der Witz ist nur, ich frage mich, wann er das machen will, weil der gute Mann ist ja damit beschäftigt, als Co-Produzent und Co-Regisseur von Sin City 2. Wenn er damit fertig ist, kümmert er sich als Produzent oder Mitproduzent für die schon seit Jahren geplante Sin City Fernsehserie, die für das US-Pay-TV produziert werden soll. Dann führt er ab und zu ja auch gerne Regie. Und wie zum Beispiel beim Spirit, wo er dann die genialen Comicvorlagen seiner Kollegen ruiniert.
Hat er da schon was Neues auf dem Schirm, auf dem Kika? Ist da schon was Neues geplant mit Frank Miller auf dem Regiestuhl?
Also nichts, was mir jedenfalls jetzt spontan einfallen würde. Also wohl die merkt, Frank Miller mag ein begnadeter Comic-Künstler sein, aber sein Zeitmanagement lässt etwas zu wünschen übrig.
Haben wir noch mehr wichtige News?
Ja, Marvel im aktuellen Previews, der jetzt nächste Woche in die Auslieferung kommt, erfreut uns Marvel mit geheimnisvollen Comics zum 100. Jubiläum von irgendwas. Die erscheinen merkwürdigerweise im selben Monat, in dem DC offiziell den 75. Geburtstag von Batman feiert. Mhm. Mit Varianten und so. Etwas merkwürdig das Ganze. Inzwischen hat sich herausgestellt, diese Sonderausgaben zum 100. Geburtstag sind tatsächlich Sachen. Marvel feiert da seinen 100. Geburtstag mal so eben 25 Jahre im Voraus. Ja. Also das heißt, da werden mehrere Hefte mit Sonderumfang und Sondercovern und Pipapo erscheinen und die enthalten dann Stories der Marvel-Figuren, wie sie im Jahr 2061, also dem 100. Geburtstag von Fantastic Four Nummer 1. Ja, ich finde es auch etwas merkwürdig, aber ja, und DC wird uns im September beglücken mit, oh Gott, ich glaube 41 werden es sein, 41 One-Shots zu Futures End, dieser wöchentlichen Miniserie. Das heißt, in dem Monat wird der Großteil der regulären DC-Serien ausfallen und wird durch One-Shots ersetzt. Und die bekommen alle, wegen des großen Erfolges im letzten Jahr, alle ein 3D-Cover. So, und weil die Vorlaufzeit für die Produktion der 3D-Cover so schwierig und langwierig ist, sind die Händler aufgefordert worden, die September-Hefte alle schon in diesem Monat zu bestellen. Mhm. Zusammen mit den Juli-Heften, ja, mit den Juli-Heften. Also es ist etwas verwirrend, wenn man da nicht ein gutes Computerprogramm auf seinem Rechner hat, womit man die Bestellung auch irgendwie verwerten kann. Also ist man da aufgeschmissen.
Ja, oder ihr kommt in den Laden zu Mike und der erklärt euch das dann alles ganz genau.
Nee, naja, da blickt ja kein Mensch mehr durch. Ich weiß von einigen Kunden, dass die bei bestimmten Serien, das betrifft die DC-Serien genauso wie auch bestimmte Marvel-Sachen, ja X-Men oder so, dass viele Kunden die aus purer Gewohnheit halt kaufen, aber ja nicht mehr eigentlich bewusst lesen, weil es zum Teil auch einfach unglaublich schwierig ist, bei gefühlt ungefähr ein Dutzend Avengers-Serien oder 8 verschiedenen X-Men-Serien, 3 verschiedene Wolverine-Serien oder, wissen Sie, 12 verschiedenen Batman-Serien, da durchzusteigen, in welcher Reihenfolge ich bestimmten Storylines folgen muss. Weil seit Jahren hat sich ja leider eingebürgert, es gibt ja keine Fußnoten mehr in den Comics. Also wo früher dann stand, siehe Heft Nummer so und so. Dann wird vom Sammler, vom Fan erwartet, der liest ja sowieso alles und wird sich das dann schon irgendwie selber zusammenfummeln. Dann gibt es allerdings auch so Peinlichkeiten wie letzten Monat, als DC eine 4-teilige Geschichte veröffentlicht hat, die durch 2 Ausgaben von World's Finest und 2 Ausgaben von Batman Superman lief. So, Teil 1 und 2 wurden am selben Tag ausgeliefert, Teil 4 dann 3 Wochen später und Teil 3 4 Wochen nach Teil 3.
Okay.
Das ist ein faszinierendes Leserlebnis.
Nach ihrem Neustart, da hatte ich ja dann durchaus die Hoffnung, da mal wieder ein bisschen reinzukommen, aber irgendwie ist es immer noch alles genauso kompliziert wie früher.
Ja, da haben die New 52-Serien, finde ich, ein ähnliches Problem wie damals Marvels Start des sogenannten Ultimate Universe. Das Ultimate Universe, Ultimate Spider-Man zum Beispiel, die ersten 30, 40 Hefte waren großartig, aber je mehr Kontinuität die Hefte ansammeln und wenn sie dann auch noch anfangen mit Crossovern zu anderen Serien, dann wird es irgendwann ähnlich kompliziert zu lesen wie die regulären Marvel-Serien und das ist bei den New 52-Serien nicht anders. Also wenn ich zum Beispiel ein Fan bin vom Swamp Thing oder vom Animal Man, und mich der Rest vom DC-Universe nicht so interessiert, kriege ich schon die Krätze, wenn ich dann sehe, jetzt bekommt die Figur ein Crossover mit Superman oder ein Crossover mit der Justice League oder so. Also die Zeiten, wo so eine Crossover mit Begeisterung von Sammlern und Fans aufgenommen worden sind, die sind, finde ich, lange vorbei. Und die wenigsten dieser Crossover, finde ich, sind auch wirklich lesenswert und funktionieren auch.
Ich fände es geil, also wie sie mich jetzt erreichen würden, vielleicht bin ich jetzt da total komplett überhaupt gar nicht der Mainstream, aber was ich geil fände, einfach jede Woche eine abgeschlossene Geschichte, ohne, wie heißt das hier, ohne Continuity, genau, und einfach die Künstler komplett selber machen lassen, was sie wollen. Jede Woche eine völlig neue Welt.
So eine Serie oder so einen Titel gibt es, beziehungsweise bis vor kurzem gab es den. Das war zum Beispiel Adventures of Superman. Da wurde jedes 10-seitige Kapitel, beziehungsweise das waren 10, in der Regel 10 Seiten lange Kurzgeschichten, relativ kontinuitätsfrei. Immer wenn 3 Geschichten zusammen waren, in der 4. Woche pausierte die Serie online und DC hat die 3 zuvor erschienenen Kapitel als Heft nachgedruckt. Da haben alle was von gehabt. Wer lieber digital liest, bekommt die Sachen halt online und wer lieber gedruckt mag, freut sich über ein extra Ticket Comic Book mit schönen Superman-Geschichten, die einen regulären, klassischen Superman verkörpern, das heißt mit einem regulären Kostüm, mit seiner Supporting-Cast. Komisches Thema hatten wir doch schon mal. So, also mit all den Sachen, die der New 52 Superman eben nicht mehr hat. Und vor allen Dingen kontinuitätsfrei. Das heißt, ich kann in jedem Heft gucken, da das von wechselnden Autoren und Zeichnerteams betreut wird, jede Story, sind das wunderbare Jam-Books. Das heißt, ich kann ein Heft kaufen und beim nächsten Heft fallen mir die Autoren oder die Zeichner nicht, dann lasse ich's weg. Genau. Also ich kann ein Heft auch mal überspringen. Genau. Eine wunderbare Geschichte und von daher ist mir absolut unverständlich, warum DC jetzt kürzlich angekündigt hat, die Serie einzustellen. Also die letzte Printausgabe müsste meiner Meinung nach die Nummer 17 werden. Die Digitalreihe wird mit Kapitel 51 eingestellt. Das ist mir absolut unbegreiflich. Kein Sammler, kein Fan versteht das. Wenn man in die Messageboards geht, ob auf den Superman-Fan-Websites oder auf allgemeinen US-Comic-Newsset die meisten Leser oder so sind schwanken zwischen Verwunderung, Entsetzen und komplett enttäuscht sein.
In der Hinsicht waren früher
die Animated Comics von DC eine schöne Alternative. Die bezogen sich dann zum Beispiel auf die ganzen Bruce Timm Animated Serien, Batman Adventures, Superman Adventures oder so. Die sind zum Teil ja damals in Deutschland hier vom Dino Verlag. Ja. Veröffentlicht worden und die waren einfach großartig.
Das war die einzigen Superman-Batman-Serien, die ich gesammelt habe.
Und DC hätte meiner Meinung nach diese Serien in irgendeinem Format durchaus in derselben Optik vor allen Dingen weiterlaufen lassen können. Stattdessen, jedes Mal, wenn eine Zeichentrickserie neu gestartet wird, gibt es einen neuen Comic dazu. Und wenn die Serie dann nach 2 oder 3 Seasons dann, wie ich finde, ziemlich schnell eingestellt wird, was meiner Meinung nach auch daran liegt, weil die halt nicht in diesem Bruce Timm Design angelegt sind, wird natürlich auch die dazu gehörige Heftserie eingestellt. Also so ein Bruce Timm Animated Look Comic-Titel wäre super. Das ist zum Beispiel eine Sache, die Marvel komplett fehlt, wenn ich mir deren Angebote angucke für jüngere Leser. Deren Comics, die auf den Marvel-Zeichentrickserien basieren, finde ich die vom Artwork in der Regel meistens ziemlich hässlich. Also der einzige Titel, der mir da derzeit so ein bisschen optisch gefällt, war Hulk Agent of Smash. Da finde ich den Titel schon mal klasse. Aber in der Regel, finde ich, haben die Marvel-Serien, Heftserien, die auf deren Zeichentrickserien basieren, finde ich das Problem, dass die manchmal auch aussehen, als hätten die Bilder vom Bildschirm abfotografiert oder nachgemalt. Also das sieht irgendwie, also mir gefällt die Optik einfach nicht, weil die Geschichten selbst keinen Abbruch tut. Das Schöne ist halt, dass sie sich zumindest bemühen, auch Superhelden-Comics anzubieten, die man auch jüngeren Lesern anbieten kann. Weil so ein Standard Batman oder Wolverine oder Spider-Man Heft, bin ich der Meinung, kann man heutzutage keinem 6- oder 8-Jährigen, der das gerne lesen möchte, in die Hand drücken, weil mitunter sind die Dinger, finde ich, schon recht gewalttätig.
Okay. Hast du noch irgendwas auf der Pfanne?
Ja, Dark Horse. Es gibt eine Dark Horse-Serie, die ich für absolut empfehlenswert halte, und zwar das Dark Horse Presents. Das wäre am ehesten vergleichbar mit dem, was das Zack-Magazin, Comic-Magazin hier in Deutschland macht. Ja. Das ist im US-Comic-Book-Format, aber super gebunden, also richtig mit einem Glanzumschlag drumherum. Also die die haben 80 bis 100 Seiten Umfang, man kann sie praktisch sozusagen auch ins Regal stellen. Kurzgeschichten, One-Pager, zum Teil auch Fortsetzungsgeschichten. Von der Creme de la Creme an US-Comic-Künstlern, also da finden sich dann zum Beispiel auch durchaus Sachen mal von Mignola drin, hier Hellboy oder so, etc. etc. Und die Serie hat auch mehrmals schon einen Eisner Award gewonnen, als bester Anthology-Titel. So, und Dark Horse hat jetzt halt angekündigt, die Serie einzustellen und aber neu zu starten. Das heißt, die verändern das Format, die Hefte werden dünner gemacht. Weil so ein 80-Seiten-Heft, auch wenn das perfekt gebunden aussieht und wirklich total schnieke aussieht, die kosten $8 bis $9 je Ausgabe. Das ist natürlich ein heftiger Preis, aber dafür bekommt man wirklich was geboten. Vor allen Dingen, die Hefte sind komplett werbefrei. Und da finde ich, ist das eigentlich eine preiswerte Sache.
Aber waren die nicht früher schon mal dünner? Da gab's also
schon mal eine Dark Horse Heftreihe mit, glaube 150 oder mehr Ausgaben. Die hieß auch Dark Horse Präsenz. Die wurde dann irgendwann eingestellt und vor etwa 3 Jahren hat Dark Horse den Titel halt reaktiviert. Ach so. Also Zax zum Beispiel, die 300-Fortsetzung, feierte eigentlich oder sollte Premiere feiern in der Erstausgabe von der neuen Dark Horse Präsenz Heftreihe. Dem ersten Heft damals war auch eine Preview drin, erste Abbildung und so Story-Folgen und so. Auf jeden Fall, Dark Horse wird der Serie jetzt praktisch im Volumen 3 verpassen. Das heißt, die Hefte werden dünner, nur noch halb so dick oder so und dadurch natürlich auch preiswerter. Aber interessant ist, mit welchen Serien oder Künstlern sie starten werden. Also zum Beispiel wird es neue Geschichten geben um Big Guy und Rusty the Boy Robot von Frank Miller und Geoff Darrow. David Max Kabuki wird fortgesetzt innerhalb dieser Reihe. Aha. Den haben wir zuletzt gesehen in Form von ziemlich teuren Paperbacks oder Hardcover, wenn ich mich recht entsinne, bei Marvel. Mhm. Was ja irgendwie auch nicht so ganz zusammenpasst, aber ja, das wundert mich auch ein bisschen. So, und laut der Website Comic Book Resources soll das erst davon enthalten, Moment, ich muss jetzt tatsächlich mal vorlesen, David Max Kabuki, Resident Alien von Peter Hogan und Steve Parkhouse, Wrestling with Demons von Jimmy Palmiotti, Justin Gray, das sind zum Teil die das Team hinter den derzeitigen Jonah Hex, mhm. Stories in All-Star Western. Was haben wir hier noch? Fred Van Lente, Ryan Dan Levy's Action Philosophers. Das ist auch, ich will nicht sagen Klassiker, aber das ist halt auch eine Heftreihe, die vorher meines Wissens nach bei einem kleineren Independent-Verlag erschienen ist. Was sehen wir hier noch? Jerry Ordway. Oh, da freue ich mich natürlich tierisch drauf. Jerry Ordway, der hier in den 90ern The Power of Shazam, also den echten Captain Marvel, veröffentlicht hatte, eine Graphic Novel und eine knapp 5 Jahre lang laufende Heftreihe, mhm. die wirklich klasse war. Und DC gehört verflucht dafür, dass sie die Sachen nicht mal als Paperbacks nachdrucken. Was haben wir hier noch? Peter Tomasi, Keith Champagne, Ed Brisson, Shannon Wheelers. Also das sind nur so erste Vorankündigungen, aber da tut sich was. Okay.
Wann kommt das raus?
Termin gibt's dafür leider noch nicht. Ich vermute mal im Herbst.
Okay, also müsst ihr jetzt
vielleicht San Diego zur Comic-Con, dass es da zumindest konkrete Termine gibt oder so.
Geht einfach zur Sicherheit jeden Tag mal in den Unfug und fragt mal nach, ob es jetzt schon gibt.
Oder ab und zu mal auf den Unfug-Blog.
Genau. Wenn du jetzt nicht noch was ganz Wichtiges hast, würde ich dann mal langsam hier einen Deckel drauf machen.
Ja, ich würde sagen, das war dann erstmal.
Okay.
Wir sind bedient.
Wir sind bedient und sagen auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
Und Shazam.
Hallo? Ah, Mike. Ja, der Star Wars Cast wurde bekannt gegeben. Hab's auch gerade gelesen. Na, scheiße, war, haben wir jetzt nicht drin. Na, ist egal. Bis denn. Ciao. Ja, bis denn. Ciao.